Für eine nachhaltige Transformation brauchen wir Innovation. Und für Innovation brauchen wir Menschen, die frei denken, die kreativ sind und die nachhaltig denken. Und für diese Menschen brauchen wir Zukunftskompetenz, Skills, zu denen unter anderem digitale Souveränität, kollaboratives Handeln und gesamtsystemisches Denken gehören. Dieses Zitat stammt von Professor Dr. Annabel Tennis von Hartburg und sie bringt es auf den Punkt, worüber wir heute in unserer Folge 5 nach 12 sprechen werden. Wir werden nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern wie man sie tatsächlich gestalten kann. Annabel gehört zu den führenden Köpfen in Deutschland, wenn es um die Verbindung von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Zukunftskompetenz geht. Sie ist Zukunftsforscherin, Bestseller-Autorin, wenn ich richtig gezählt habe, von über 50 Büchern, gefeierte Keynote-Speakerin zu Future Mindset und Greentech. Sie ist COO nachhaltiger Startups und geschäftsführende Direktorin des SRH-Instituts für Innovation und Nachhaltigkeitsmanagement. Sie wird beschrieben, und das mehr als zu Recht, als eine der herausragenden Managerinnen und Unternehmerinnen Deutschlands. Das Handelsblatt spricht von einer Vordenkerin und Visionärin. Annabel engagiert sich in mehreren Aufsichtsräten und als Mitglied für die Atlantikbrücke, UN Women Deutschland und dem Club of Rome. Ich könnte ehrlicherweise die Aufzählungen endlos weiterführen. Ihr Engagement für Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Leadership ist wirklich atemberaubend und das ist nicht übertrieben. Da reichen weder 24 noch 48 Stunden. Herzlich willkommen, liebe Professor Dr. Annabel Tennis von Hartburg. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich sehr, da zu sein.
So, die Frage muss kommen, Annabel. Wie schafft man so eine Power mit? Und ich habe nicht alles aufgezählt.
Ich glaube, das eine ist, wenn man so für eine Sache brennt, wie ich es tue, und das eine Sache ist, die unsere Zukunft ist, nicht nur für mich, sondern für alle, dann schafft man schon mehr, als wenn man nur irgendwie Dinge von A nach B bewegt oder einfach nur lange überlegt, was man denn tun könnte. Und wenn man wie ich dann auch sieht, dass man viel bewegen kann oder dass man viel bewegt hat, dann weiß man, dass noch viel mehr geht, dass man Spaß, das motiviert. Und das führt dazu, dass man auch weiß, dass es zusammen besser geht und dass man Dinge auf verschiedene Schultern verteilen kann. Genau das tue ich. Das heißt, ich weiß, dass ich alleine viel bewegen kann, aber ich weiß, dass ich mit anderen zusammen, und das tue ich, eben einfach viel, viel mehr bewegen kann. Das macht Spaß. Und das führt auch dazu, dass man sieht, es passiert einfach mehr. Und das macht noch mehr Spaß.
Cool, ich könnte es mir trotzdem nicht so richtig erklären, wie das alles in den Tag fasst. Okay. Aber ich denke schon, der einen oder anderen Brücke sehe ich da definitiv.
So, wir können ja nochmal reden dazu, dann verrate ich dir meine geheimen Tipps.
Gut, das ist gut. Dann machen wir eine eigene Folge. Es gibt also Teil 2 mit Annabel, habt ihr jetzt gerade erfahren. Ja, wie bei einer, wenn man jetzt so die Nachrichtenlage liest, ne, da diesen Optimismus haben gerade nicht so viel, sondern wenn man sich die Nachrichten anhört, hört man eher permanent wirtschaftlich, gesellschaftlich, ökologisch, wir stehen alle vorm Abgrund. Oder schlimmer, keine Ahnung. Wieso bist du trotz all dieser Krisen, und man hat das schon in deinen ersten Sätzen und Worten gehört, so optimistisch und sagst, in der Zukunft liegt eine Chance?
Auf der einen Seite bin ich Rheinländerin. Viele verstehen, dass die Rheinländer sind, nicht nur weil Karneval bald vor der Tür steht, sondern auch, weil wir also einen Spruch haben, der sagt, es ist noch immer alles gut gegangen. Also wir sind positiv erstmal grundsätzlich. Und ich sag mal, das andere bringt ja auch nichts. Ne? Wenn ich mich hinsetze und sage, alles schlecht, dann ist es eigentlich schon entschieden. Dann kann ich mich aufgeben. Ich brauche im Grunde eigentlich gar nichts mehr bewegen. Und meine gute Laune, die gibt es gar nicht mehr. Wenn ich aber sage, ich kann was bewegen, dann tue ich mir selber ja auch was Gutes. Ich habe deutlich mehr Power, mir geht's besser. Ich kann andere auch mit anstiften, Gutes zu tun, gut drauf zu sein und so. Das heißt, ich habe ein deutlich besseres, schöneres Umfeld. Leben macht deutlich mehr Spaß so. Und auch wenn viele sagen, du bist idealistisch, da sind so viele Sachen, die laufen alle schief, wie kannst du so positiv sein? Ich bin sicher, dass wir was bewegen können und viel mehr, als wir denken. Wenn wir nämlich unseren Fokus von das läuft alles schief oder das ist alles schief gelaufen auf das können wir tun legen.
So, also sozusagen mehr als blinder Optimismus, den du teilst.
Definitiv. Ich meine, wir wissen ja auch zum Beispiel, dass 70% aller Transformationsprojekte nicht scheitern, weil das Technologie-Know-how fehlt, sondern weil die Haltung einfach die falsche ist. Die Leute sitzen davor und sagen, oh, da ist neue Technologie, haben Angst davor oder sind so überspontan und sagen, hey, wie cool. Und vergessen darüber einfach zu schauen, dass Dinge eben einfach mit der nötigen Seriosität, aber auch mit dem nötigen Engagement angegangen werden wollen und Dinge eigentlich nur dann funktionieren, wenn wir sagen Risiko. Risiko heißt, in der Unknown zu gehen, also sich einzulassen auf das, wo wir erstmal sagen, ich weiß ja nicht. Aber wir könnten natürlich auch sagen, hey, wie cool, da gibt's was Neues, lass uns mal ausprobieren. Das ist uns teilweise, finde ich, ein bisschen verloren gegangen. Und das führt definitiv dazu, dass wir nicht nur, ja, dass wir nicht nur einfach ohne Ideen davor sitzen und uns angucken, was schiefgelaufen ist, sondern dass wir uns auch in dem Gegen etwas oder in dieser Kritik so ergeben, dass wir das Gefühl haben, es ist so ein neues Wohlfühlen. Aber das ist es natürlich nicht, sondern es führt einfach dazu, dass es uns noch schlechter geht und noch weniger sich bewegt.
So eine Spirale nach unten, ne, die sich selbst ernährt.
Genau. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass es eine Spirale ist, die jetzt nicht aufhaltsam wäre, weil ich auch dieses gar nicht nähren möchte. Allerdings ist es natürlich bequem, wenn man sich in einer Sache befindet, wo der Zuspruch zum Negativen bedeutet, dass ich mich nicht weiter bewegen muss. Denn Bewegung bedeutet Energie. Energie bedeutet, dass ich was tun muss. Und wir wissen ja alle, dass es sehr viel bequemer ist, da zu sitzen, abzuwarten und nachher zu sagen, die anderen, die waren's.
Dann lass uns mal auf das Thema zurückgehen, Zuversicht, Optimismus und Haltung. Ne? Sind ja nicht nur persönlich relevant, sondern für Organisationen. Geht ja um mehr zu bewegen als uns selbst, sondern auch in der Gesellschaft. Also wie beeinflusst so ein Mindset, was du gerade gut geschildert hast, bei Entscheidern und Entscheidern den wirtschaftlichen Erfolg in der Transformation? Welche Rolle spielen die da?
Ja, wir sehen natürlich, dass eben einfach also dieser Hang zur Kontrolle, der Hang auch dazu eben Bewährtes wieder zu finden, der Hang auch dazu erstmal zu gucken, was funktioniert denn alles nicht, dass das einfach extrem groß ist. Warum? Wir wissen alle, dass wir nur 100% Energie haben. 150 ist ja Blödsinn, ne? Wie soll das sein? Und wir wissen,
du hast 150. Ich habe vor uns aufgezählt.
Ich verraten.
Dann machen wir ja die zweite Folge.
Jetzt genau, das mit den Superkräften machen wir extra. Aber was ich sagen wollte, ich meine, wir alle denken so, hey, ne, wir haben dann erstmal ärgern wir uns so und dann merken wir oder erstmal gucken wir an, was alles schlecht ist, damit wir Vorsorge treffen. Aber dann ist die Energie weg. Und das ist das Problem dabei. Und das Problem, das nächste Problem, obwohl ich eigentlich gar nicht gerne über Probleme rede, ist, Angst verengt den Horizont. Das heißt, Angst macht Fokus. Fokus ist gut, aber der Fokus auf das, was nicht funktioniert und auf irgendwie den Fuchs oder den Bären oder das große Böse irgendwie da draußen, das konzentriert uns so stark, dass wir gar keine Kraft mehr haben für Kreation, für Innovation, dafür für Out-of-the-Box-Thinking. Und wir merken das ja irgendwie auch, wenn wir zum Beispiel schauen, wie stark Inhalte eine Rolle spielen in der Politik und Gesellschaft. Ganz stark merken wir das irgendwie auch, wenn wir über Diversity sprechen, was ja witzig ist, eigentlich wir ganz stark über Schubladendecken sprechen. Wir reden über die mit der dunklen Hautfarbe, über die mit den Locken, wir reden über die mit dieser Nase und finden uns ganz schnell wieder in einem Ideologiedenken, das fernab ist von jedem, was wir eben ansonsten eigentlich wollen, nämlich Blick öffnen, weite Perspektive, den Horizont öffnen und für unser Gehirn das tun, was es braucht, um einfach gut zu funktionieren, entspanntes Leadership auch voranzubringen und mentale Gesundheit eben mit zu stärken. Denn das fehlt natürlich, wenn ich voll eben auf den Speed-Knopf drücke, um dem nächsten, der nächsten Challenge und dem nächsten Change eben zuvorzukommen.
Wir hatten es gerade im Vorgespräch und wir haben schon eine Weile geplaudert, hätte man eigentlich auch eine Folge draus machen können, hätte ich das denken, oder? Die dritte Folge, ja, jetzt wird es eine Serie, so schnell geht das, so schnell verhaftet man jemanden. Du hast sozusagen ja gerade das Thema, oder besser gesagt, wir haben auch darüber gesprochen, man spricht ja gerne über andere, ne? Die das tun und das ist eigentlich falsch und die machen das nicht richtig. Wenn man dich hört und es werden viele, die schon öfter gehört haben, betonst du ganz klar, das fängt Veränderung, Transformation fängt weder in der Politik noch beim Unternehmen an, sondern bei jedem selbst. Möchtest du da vielleicht noch 2, 3 Sätze mehr dazu sagen?
Ja, es sind so viele Leute unterwegs, die zeigen gerne mit dem Finger auf andere. Klar, das ist einfach. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin erfolgreich, dann tue ich es häufig noch viel lieber, weil ich dann mich auf so einem Sockel befinde, wo ich denke, na, die anderen, die müssen erstmal, und diesen Sockel möchte ich natürlich auch nicht verlieren. Ist aber natürlich falsche Richtung. Denn Self-Leadership ist die Grundlage für alles, was so Wachstum von Teams oder auch von Unternehmen angeht. Self-Leadership, wo ich eben verstehe, wie ich in meine Resilienz komme, wie ich aber auch in meine Imagination komme, wie ich es schaffe, dass ich meine Fakten nicht als faktentrocken erzähle, sondern Geschichten erzähle, die Leute narrativ eben empfinden, wo sie das Gefühl haben, sie sind drin und sie verstehen, was ich meine, die bewegen, die Leute emotional mitnehmen, dann habe ich verstanden, worum es geht, wenn ich bei mir anfange. Und den Spiegel vorhalten, wissen wir, das ist manchmal nicht so schön. Gerade wenn wir selber nicht die sind, die den festesten Stand haben und wir vielleicht auch Situationen haben, wo wir nicht wissen, wie wir gerade ja, damit umgehen sollen. Ob wir darüber erzählen und das authentisch ist oder ob wir nicht darüber erzählen, weil das eine Führungskraft einfach nicht tut.
Da würden viele, die jetzt gerade zustimmen, sagen, ja, aber genau jetzt haben wir gerade eine Zeit, wo das nicht funktioniert, was du gerade gesprochen hast. Ne? Viele Unternehmerinnen fühlen sich gerade überfordert. Energiepreise, Bürokratie, Fachkräftemängel, veränderte Geopolitik ist ja auch ein eigenes Thema. Also was sagst du den Unternehmerinnen und Unternehmern, die gerade einfach versuchen, schlichtweg zu überleben oder aus diesem schwierigen Umfeld das Beste zu machen?
Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir verstehen, dieses Gefühl ist okay. Ich muss jetzt nicht immer der Superman sein oder Superwoman. Und es ist völlig okay, dass Dinge auch mal schief laufen. Es ist völlig okay, dass ich Angst habe. Es ist völlig okay, einfach auch zu verstehen, dass die Dinge komplex sind, dass die Dinge, dass alte Sicherheiten nicht mehr da sind. Aber eben, wer heute nur noch verwaltet, der verliert eben Gestaltungsmacht. Und es ist wichtig, dass wir einfach gucken, dass wir auf der einen Seite eben verstehen, dass wir stabilisieren und dass wir aber auch einen kleinen geschützten Zukunftsraum für uns halten, sozusagen, indem wir eben neue Geschäftsmodelle testen, Kooperationen machen, nachhaltige Angebote auch einfließen lassen. Und es gibt jemand, der hat mal gesagt, es ist wichtig, dass wir die Netzwerke dann aufbauen, wenn wir sie nicht brauchen, für Zeiten, wo wir sie brauchen. Also schauen, dass wir Kollaborationen bilden, dass das, was wir nicht wissen, vielleicht der andere weiß, dass wir uns zusammentun, dass wir schauen, wo wir einfach gemeinsam sehr viel stärker sind und uns nicht scheuen, eine neue gute Idee mit dem anderen zu sprechen, der vielleicht der Konkurrent werden könnte, aber vielleicht auch derjenige, der Mitgestalter wird.
Also ich würde es jetzt versuchen, mal mit meinen Worten zusammenzufassen. Volles Verständnis natürlich in Krisenzeiten sich ganz ist die erste Aufgabe natürlich, das zu bewältigen als Unternehmerin und Unternehmer, aber genauso auch ehrlicherweise als Angestellte. Aber sich auch dann zu schauen, wo man sich das Fenster findet für Zukunftsmut, Kooperation, all die Dinge, die du aufgezählt hast. Also, dass man genau bewusst versucht, aus dieser Spirale rauszukommen, diesen Schritt zu gehen.
Richtig? Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich nehme viele wahr, die sehr stark sarkastisch oder mit Zynismus auf Dinge reagieren, die gerade passieren. Ich glaube, das ist eine große Gefahr. Weil dieser Zynismus ist die intellektuelle Antwort auf eine Art von Dauerangst, aber sie hilft uns nicht, sondern sie verengt den Blickwinkel und zementiert im Grunde eigentlich das, was gerade passiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einmal wieder verstehen, warum tue ich das, was ich tue? Also wofür lohnt sich eben auch meine Anstrengung? Dann aber auch Zugehörigkeit. Also wer sind meine Mitstreiter? Wer ist da bei mir? Aber auch Selbstwirksamkeit. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dieses Wirken können. Also was ist mein konkreter Hebel? Was ist meine? Und da sind wir bei der nächsten Folge, glaube ich. Was ist meine nächste Superkraft? Und eben nicht an den großen Riesendingen immer zu arbeiten, sondern auch zu verstehen, was können wir in den nächsten 30 Tagen so verändern, dass sich wirklich etwas tut, was signifikant ist, dass wir es spüren, dass wir eben einfach Wirkung nehmen. Ich hatte letzte Tage ein Gespräch mit der Handwerkskammer. Und die Handwerkskammer fragte mich, verstehst du, warum wir immer noch so ein Gap haben von jungen Menschen, die Handwerker, Handwerkerinnen werden wollen? Dann habe ich gesagt, eigentlich nicht. Denn Handwerk ist eine der besten Möglichkeiten, um Selbstwirksamkeit zu spüren, um das Gefühl zu haben, ich bewege etwas, um das Gefühl zu haben, genau das, ich habe eine sichtbare Verbesserung erreicht. Das sollten viel mehr sich überlegen als ein Berufswunsch, gerade in diesen Zeiten.
Ich hätte ja sogar die These, KI kann auch so einen Handwerksberuf nicht so schnell ersetzen. Also es wäre vielleicht bei Bürojobs geht das ein Stück einfacher, ohne dann den Teufel an die Wand zu malen zu wollen. Aber
absolut. Ich würde auch sagen, es ist deutlich krisensicherer.
Ja. Ja, jetzt sind wir aber gerade mit demjenigen im Gespräch, der sagt, ja, das ist super. Und dann kam der Gesetzgeber noch, okay, der heutige Politik spricht da jetzt nicht mehr so oft drüber, aber dann kam CSRD, da kam Lieferkettengesetz und was nicht alles kam, als zusätzliche Last wahrgenommen wurde. Jetzt haben wir beide, glaube ich, eine ähnliche Sicht, aber wir haben noch nie im Podcast darüber gesprochen. Also sozusagen, du sagst selbst, diese Ursprungsidee findest du richtig. Ja, es muss sicher an gewissen Dingen nachjustiert werden. Vielleicht möchtest du da drei Sätze etwas mehr zu verlieren.
Gerne. Also ich meine, die, die uns zuhören, die sehen jetzt nicht, dass wir gerade schmunzeln, aber wir schmunzeln oder glaube ich über die gleichen Sachen, denn ich erinnere mich noch sehr an die Anfänge von CSRD und die Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und so, wo mich die Leute angucken und sagen, sie kann das fehlerfrei aussprechen. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sowas typisch Deutsches, so ein Bandwurmwort, wo jeder denkt, oh Gott, wie kommt denn das Ding durch die Tür?
Ja.
Und der zweite Gedanke war, wer kann denn das eigentlich? Oder was ist denn das eigentlich? Wer kann denn das eigentlich? Und was kostet das denn eigentlich? Und wo ich zusammensaß mit Bankern, mit Wirtschaftsprüfenden und Steuerberatenden und alle mich anguckten und sagten, hast du eine Idee, was wir jetzt machen? Und ich erinnere mich auch, wie Unternehmen auf der einen Seite sagten, ja, ist ja toll, aber warum muss es denn das sein? Warum muss es denn so viel sein? Mhm. Warum muss es denn so regulativ sein? Könnten wir bitte mal ein bisschen Pause von Bürokratie haben und ein bisschen weniger und weniger irgendwie Bestrafung und ein bisschen mehr vielleicht irgendwie Nudging haben? Also, dass wir Goodies bekommen, wenn wir die Sachen gut machen? Hm. Ja, also die Idee definitiv, absolut richtig. Aber die Umsetzung würde ich sagen, so ein bisschen erwartbar, weil klar, wo Bürokratie ist, wird es nicht weniger, sondern es wird mehr. Und wenn da irgendwo ein Know-how fehlt, dann muss das erstmal ausgebildet werden. Es muss dafür Regularien geben. Es muss überall nochmal genau für Frames geben. Klar, logischerweise, damit es keine Schlupflöcher gibt, damit die Leute es verstehen, damit wir aber auch eben alle eine lebenswerte Zukunft haben. Und das darf man ja nicht vergessen, denn viele haben dann ja gesagt, hey, was ist denn das für ein Mist? Wollen die Wirtschaft total runterfahren? Naja gut, die Idee war eigentlich ja ganz, eine ganz andere, und zwar die Umwelt hochzufahren, also zu schauen, dass wir uns allen eine lebenswertere Zukunft bauen. Die Idee ist geblieben, die Umsetzung darf sich immer noch eben weiter optimieren, und teilweise hat sich in den Unternehmen dann auch ein Ungetüm gebildet, denn man muss natürlich ganz ehrlich sagen, es gab auch schon vorher Unternehmen, die ganz tolle Dinge gemacht haben, aber es teilweise nicht wussten. Mit CSRD wussten sie es plötzlich, was für tolle Dinge sie machten. Und sie verstanden auch immer mehr, wie wichtig es ist, auch darüber zu reden. Und zwar nicht einfach, weil es wichtig ist, über Dinge zu reden und zu klappern, sondern, wir haben es ja gerade schon mal gesagt, Storytelling. Ne? Nur wenn wir tolle Geschichten erzählen, dann verstehen andere auch, wie es läuft und können es auch nachspielen.
Jetzt wollen wir ja bei 11:55 oder möchte ich natürlich über Lösungen am liebsten reden, und zum die eine oder andere Empfehlung hast du ja schon gegeben bei den anderen Fragen. Lass uns bei dem Punkt vielleicht noch eins sehen. Das Monstrum steht ja immer noch vor den Unternehmen, auch wenn es Erleichterungen gibt und Verzögerungen. Aber die, was würdest du einem Mittelständler an Steps empfehlen, 1, 2, 3, wie auch immer, wo du sagst, ja, so kann man aus Regulierung, egal wie jetzt der Umfang ist, und er könnte schon noch ein bisschen angenehmer werden, aber wirklich, es geht ja um Innovationsvorteile, um Wachstum für die Zukunft. Was wären so ein paar Step-Empfehlungen? Ich weiß, allgemein ist immer schwierig, aber hättest du welche an der Hand?
Ja, definitiv. Also erstmal hast du es ja gerade auch schon gesagt, und das ist das Wording. Wenn ich das CSRD nicht nur verstehe als Korrektur oder Korrektiv, nicht nur als Kontrollorgan, sondern verstehe als ein Innovationsmotor, großartig. Ich könnte CSRD auch zum Beispiel als Kommunikationsinstrument verstehen, wo ich den Mitarbeitenden erstmal zeigen kann, hey, guckt mal her, was wir für tolle Sachen machen. Oder meinen Kandidatinnen draußen, den Partnern draußen oder nur wem auch immer als Stakeholder erzählen, hey, guckt mal, wie toll wir sind. Und zwar gar nicht mal, um arrogant zu sein, sondern einfach gute Dinge tun und darüber reden. Aber wie können Sie es machen? Also es gab mal einen Mittelständler, da hat sie mir gesagt, also wir haben ja mal überlegt, welche von den 17 SDGs dann hier auf bei uns eben zutreffen. Wir haben eine Kantine, da haben wir Freitag immer Fisch, und zwar aus hiesigen Gewässern. Meinst du, das könnten wir nehmen, um das so als, ne, das SDG mit dem Wasser und so und den Fischen? Okay, schlechte Idee. Aber gute Idee. Wir gucken, es müssen nicht alle 17 Dinge gleichzeitig erfüllt sein. Zu schauen, was passt denn auf uns? Was ist es denn, was uns ausmacht? Ist es Energie oder sind es Lieferketten oder sind es die Gesundheit der Mitarbeitenden? Ganz wichtiger Punkt, der für uns an erster Stelle relevant ist. Und was nicht. Und auch aus Reporting-Investitionen kann man was machen. Also jede Kennzahl ist quasi auch ein Verbesserungsprojekt oder es könnte damit gekoppelt werden. Und drittens würde ich sagen, Kooperationen nutzen. Also wirklich schauen, Brancheninitiativen, regionale Netzwerke anzugucken, gemeinsame Standards setzen. Niemand muss es alleine machen und niemand muss auch Nachhaltigkeit alleine erfinden. Zusammen geht's besser. Das haben wir in der Covid-Zeit erlebt, wo plötzlich eben konkurrierende Luftfahrtunternehmen zum Beispiel gesagt haben, hey, warum zwei Maschinen leer fliegen lassen? Nehmen wir doch einfach eine und die besetzen wir zusammen.
Mhm. Ja, spannend. Und ich sage an der Stelle immer gern, Veränderung fängt mit Transparenz an. Wenn wir die nicht haben, ist es schwer festzustellen, dass eine Veränderung messbar ist. Ne?
Ja.
Das gehört dazu. Definitiv. Aber du hast gerade eine schöne Brücke gegeben. Ich glaube sogar, dass du das am Anfang gesagt hast. Und wenn nicht, in einem anderen Interview, wir sollen den Kopf rausstecken. Also sprich Netzwerke nutzen, hattest du gerade erwähnt, und nicht im eigenen Saft schmoren. Ne? Was ist sozusagen dein Gedanke dahinter, wie Nachhaltigkeit gerade jetzt Standortvorteile für Deutschland schaffen kann? Obwohl wir alle über Krise reden, ne? Alle reden über Krise in Deutschland.
Ich meine, es ist klar, dass der Standort Deutschland nie der billigste Standort sein wird. Und auch nie der Standort sein wird, der für jedes andere Partnerland der ist, der an der besten Stelle liegt. Aber er könnte der verlässlichste zum Beispiel sein oder auch der wertebasierteste Standort sein. Wir können uns und dürfen uns auch auf Dinge eben verlassen oder auch die wieder hervorkehren, die wir mal gut konnten oder für die wir auch mal bekannt waren. Also nachhaltige Produkte, transparente Lieferketten zum Beispiel, aber auch ernst genommene Mitarbeitendengesundheit. Da haben wir Standards, wo sich viele Länder auch einiges abgucken können. Und das sind, würde ich sagen, auch Argumente, wo eben zukünftig global zahlungskräftige Kundinnen eben auch bereit sind, mehr zu zahlen, weil die Kunden wollen auch nicht mehr auf den Arm genommen werden. Und die Kunden sind häufig cleverer, als wir denken. Das heißt also, wenn wir Nachhaltigkeit nicht als Kostenstelle sehen, nicht als Stöhnfaktor sehen, sondern als Qualitätsversprechen sehen oder eben auch als Zukunftsfaktor, dann stärken wir Marke, aber auch Marge und aber auch Loyalität.
Loyalität ist ein gutes Stichwort und die Angestellten eines Unternehmens. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagen wirst auf diese Frage. Du nennst das, glaube ich, zum Thema Nachhaltigkeit den Kit eines Unternehmens, ne? Ressourcenorientiert und gesamtsystematisch. Also du startest in deinen Modellen, die du erklärst, oft mit der sozialen Dimension von ESG, also dem S. Warum ist das bei dir so, warum stellst du das an erster Stelle? Also ist ungewöhnlich, muss ich sagen. Also ich habe schon viel, aber das S habe ich selten an erster Stelle gesehen und du verteidigst das immer, also.
Für mich kommt der Mensch eindeutig an erster Stelle. Wir reden von Mensch und Maschine, wir reden von AI, wir reden von Biases. Aber immer ist es der Mensch, der letztendlich am Anfang steht und der eigentlich auch am Ende wieder stehen sollte. Denn wir haben den Kundinnen am Ende auf der anderen Seite stehen. Und letztendlich wollen wir auch alle eine lebenswerte Zukunft haben. Lebenswert heißt Leben für menschliches Leben auch oder Leben auf dieser Erde haben. Und wenn wir jetzt uns einmal anschauen, warum ich das so sage, dann hat es natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass ohne das S oder wenn wir eben die soziale Nachhaltigkeit nicht leben, ist das andere aus meiner Sicht eine Farce. Wenn wir nicht schauen, wie Menschen mit herausfordernden körperlichen oder auch psychischen Gefährdungen oder auch Befindlichkeiten, wenn wir nicht schaffen, die so zu integrieren, dass sie ihre Potenziale vollumfänglich entfalten können, wenn das eine Grauzone ist oder wir weggucken, wenn uns nichts Besseres einfällt, als Fake Diversity zu machen und zu versuchen, möglichst unterschiedlich aussehende Leute auf einem Foto zusammen zu färchen, damit das so aussieht, als wenn wir eben die Nachhaltigkeit auch einhalten und uns lustig machen über ja, über so quasi Personen, die alles eben zusammen mitbringen, damit man jetzt eine Quote erfüllt hat, statt uns zu überlegen, warum Vielfalt und wie Vielfalt wichtig ist, dann verstehen wir das ganze Nachhaltigkeitskonzept nicht. Denn Nachhaltigkeit heißt Langfristigkeit. Langfristigkeit heißt aber auch, dass sie gespeist ist von einem Innovationsmotor. Und Innovation geht nur, wenn Vielfalt da ist. Und Vielfalt heißt Unterschiedlichkeit. Das heißt, keine Klone. Das heißt, nicht versuchen, alle gleich zu machen. Das heißt, Leistung zu fordern, so divers sie auch auftreten mag. Das heißt, individuelle Potenziale entfalten, auch da, wo man sie nicht vermutet. Wie beispielsweise, ne, das Unternehmen mir sagen, wenn ich sage, wem gibt ihr denn die Nachhaltigkeitsweiterbildung? Ja, den High Potentials. Und wenn ich dann sage, und was ist mit dem Hausmeister? Was ist mit den Reinigungsdamen? Ja, den doch nicht. Das ist zu teuer. Ja, warum ist das denn zu teuer, den Reinigungsdamen das nicht zu ermöglichen oder Reinigungsherren? Warum ist es zu teuer für den Hausmeister, die A, genauso mit dem Thema zu tun haben in ihrem Bereich, B, vielleicht die tollsten innovativsten Ideen haben, wenn man ihnen mal zuhört. Wir gehen mit so viel Voreingenommenheit ran an Menschen. Bei Nachhaltigkeit zahlt sich das aus, wenn wir das nicht tun. Und wenn wir hinhören und wenn wir verstehen, woher wir kommen. Denn wir kommen von der Natur, wir sind einseitig mit der Natur. Und wenn wir verstehen, dass unsere Intuition zu schärfen, unsere mentale Gesundheit zu stärken, der Schlüssel ist und der Ausgangspunkt ist für Nachhaltigkeit, die wirklich nachhaltig ist, dann verstehen wir, warum Nachhaltigkeit keine Zahl ist einer Kostenstelle. Keine Zahl ist, über die man sich ärgern muss, weil man noch jemanden einstellen muss. Und keine Zahl ist, über die man sich ärgern muss, weil sie vielleicht irgendwie einen Euro mehr kostet. Sondern weil Nachhaltigkeit so verstanden, bei sich selbst angefangen. Zwar genau dort, bei mentaler Power, an mentaler Gesundheit, der Start ist von etwas, was ganz großartig ist, was heißen kann, ein zukunftsfähiges Deutschland, zukunftsfähige Unternehmen, ein Land, in dem es Spaß macht zu leben, weil wir verstanden haben, was wir gut können und wo wir besonders sind. Wäre das nicht schön? Leichtigkeit und Nachhaltigkeit zusammenzubringen, statt Nachhaltigkeit so darzustellen, als wenn es uns irgendwo hin runterzieht.
Ich habe jetzt bewusst die Sekunde gewartet. Eigentlich müsst du das ja so stehen lassen, ne? Ich glaube, da haben jetzt gerade viele Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich alle, einfach genickt an der Stelle. Ich finde es total spannend, dass du genau auf diesen Punkt gehst, weil oft, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ist nicht zuerst das Thema S die Diskussion. Und wir teilen da definitiv parallel, weil ich sage, der Experte, die Expertin ist diejenige vor ihrem Arbeitsplatz. Weil wenn er die Innovation hat, er weiß am besten Bescheid, was man verändern kann, was man transformieren kann, was man besser machen kann. Ne? Also da kann jemand noch der beste Experte von der Seite sein. Ich glaube, in der Regel sind es die Betroffenen selbst und zwar auf allen Ebenen, so wie du das sehr, sehr gut geschildert hast, sehr, sehr überzeugend. So, aber ohne Kennzahlen geht natürlich immer nichts. Ne? So, also dementsprechend sieht man ja oft, dass Nachhaltigkeits- und ich sozusagen, wir wollen ja auch gar nicht alles schlecht reden, wir wollen ja positiv was Motivierendes austragen der Beine. Dementsprechend gibt es ja gute Ideen bei Nachhaltigkeitsinitiativen. Ne? So, aber in den KPIs, in den Bilanzen sind sie nicht so richtig fassbar. Dementsprechend, was empfiehlst du an Steuerungsgrößen, an Kennzahlen, damit Nachhaltigkeit wirklich messbar und kein bloßes Lippenbekenntnis ist? Also was würdest du empfehlen? Ist schwer allgemein, weiß ich, aber.
Also ich muss dir sagen, Enrico, lange Zeit war ich dagegen, weil ich gedacht habe, das tötet vielleicht irgendwie so Dinge, die nicht fassbar sind. Das tötet vielleicht den Gemüsegarten im Unternehmen, tötet vielleicht irgendwie die Dinge, die jetzt eben gerade nicht greifbar sind, wo man überlegt, welche KPI könnte das denn jetzt irgendwie sein? Das heißt, es muss alles wieder in eine Box rein. Und eine Zeit lang habe ich gedacht, Nachhaltigkeit ist doch eigentlich dieses Out-of-the-Box-Thinking. Und auf der anderen Seite habe ich aber verstanden, warum KPIs so wichtig sind. Weil natürlich die KPIs etwas auch greifbar machen, weil es messbar heißt, auch eine Relevanz zu bekommen. Auch zum Beispiel dann Gelder zu bekommen im Unternehmensmodell, in den Zahlen, die man fürs nächste Jahr veranschlagt. Und damit eben auch hier zeigt, ja, Nachhaltigkeit kann ein Zukunftsfaktor sein, auch rechnerisch. Und insofern muss man natürlich die KPIs richtig setzen. Das heißt, für mich auf der einen Seite geht es um die Gesundheitskennzahlen an erster Stelle, wirklich an erster Stelle. Und nicht nur, weil ich ein Menschenfreund bin, sondern weil ich weiß, wenn wir darauf nicht gucken, wenn wir die besorgniserregende Zahl an drastischem Zuwachs an Menschen mit Depressionen, an Autoimmunerkrankungen, an psychosomatischen Erkrankungen, an Demenzerkrankungen im jungen Stadium als Kind, Jugendliche, wenn wir das nicht ernst nehmen, dann können wir unsere gesamte Wirtschaft vergessen. Und das ist wichtig. Das heißt, wir müssen das Burnout-Risiko messen. Wir müssen die Fehlzeiten messen. Wir müssen auch Fluktuationen in Schlüsselrollen uns angucken. Wir müssen uns das Team, die Teams miteinander anschauen und toxische Strukturen. An zweiter Stelle Klimakennzahlen. Es gibt immer noch Leute, die wollen das verkennen. Und ich hatte letzte Tage mit der Sandrine im Rockströmer hatte ich eben einen Austausch, wo es eben darum ging, wie wichtig es ist, nicht wegzugucken. Es ist kein Trend, das Thema Klima. Nein, es ist ein Thema, das nicht wegzudiskutieren ist. Das heißt, CO2-Ausstoß pro Produkt, Energieverbrauch pro Umsatz zum Beispiel, das sind alles Dinge, die können wir messen und wir müssen sie messen. Und die Tatsache allein, dass wir jetzt einen harten Winter hatten, heißt nicht, dass das Thema Klima jetzt vorbei ist. Das denken ja viele Leute, weil sie dachten, Klimaveränderung heißt, es gibt keine harten Winter mehr. Nein, muss man nur mal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen, wird man verstehen, das Ding geht ein bisschen anders. Und Kulturkennzahlen. Also hört sich komisch an, aber sowas wie psychologische Sicherheit. Was ist mit Mobbing? Wie werden solche Themen diskutiert? Was ist auch mit der psychosomatischen, der psychosozialen Sicherheit am Arbeitsplatz oder dem Gefühl, sich wohlzufühlen, Empathie, empathisch miteinander umzugehen? Das ist messbar. Innovationsbeteiligung auch. Wie weit sind Mitarbeitende bereit, ein Risiko einzugeben, indem sie sagen, hey, ich habe da mal was Neues. Willst du zuhören? Und nicht denken, der denkt gleich, was ist denn das für ein Idiot? Der macht mich jetzt hier gleich fertig mit meiner blöden Idee. Aber auch interne Mobilität. Das heißt, wie sehr sind eben auch Mitarbeitende bereit oder wie weit ist es möglich? Oder wird unterstützt, Mitarbeitenden an ganz andere Stellen auch mal zu bringen? Und dann, wenn wir diese Kennzahlen, diese drei verschiedenen, also Gesundheitskennzahlen, eben Klimakennzahlen und Kulturkennzahlen, wenn wir das zusammenbringen, dann wird aus meiner Sicht eben Transformation sichtbar in Bilanzen, aber auch eben in den Gesichtern der Menschen.
Also, ich habe jetzt nicht eine Strichliste gefühlt, wie viele Kennzahlen das waren, aber ich glaube, da sind eine Menge Anregungen für jede Company dabei gewesen, auch wenn sie vielleicht nicht alles trifft, aber ich denke schon, die meisten Kennzahlen dürften eigentlich auf alle Unternehmen zutreffen, wo man letztendlich genauer hinsehen kann. Ja, und vielleicht ein Gegenpol zu der politischen Diskussion, die wir in Teilen gerade führen zum Thema Arbeit und New Work. Aber da würde ich jetzt nicht gern drauf eingehen wollen, sondern Kennzahlen, von der Kennzahlen wieder zum Menschen. Ne? Wir hatten das vor uns schon leicht gestriffen, aber gerne nochmal zum Thema Führung, was eine wichtige Rolle spielt, andere Menschen mitzunehmen und zu begeistern und ihnen Spielräume zu geben. Was heißt für dich Green Leadership ganz konkret im Alltag für eine Führungskraft?
Green Leadership ist für mich etwas, was ich mir mit einer weiten Perspektive angucke. Das heißt, jede Entscheidung eigentlich durch drei Linsen anzugucken. Das heißt, Wirkung auf Menschen, Wirkung auf Umwelt, aber auch Wirkung, und das ist ganz wichtig, auf Ergebnis. Das heißt, es bedeutet also, Transparenz zu schaffen, also auch über unbequeme Zahlen, mutig auch Vorbild zu sein, bei Mobilität, bei Präsenzkultur, bei Ressourceneinsatz zum Beispiel, und Räume zu öffnen, um dabei eben Mitarbeitenden Ideen zu geben oder Optionen zu geben, die sie einbringen möchten, Verbesserungen zu führen. Und es muss jetzt nicht irgendwie sein wie beim Schäfflerhof, wo es irgendwie pro drei Ideen dann irgendwie ein Goodie gibt oder so und jeder so und so viele Ideen pro Monat einwerfen muss. Aber es gibt natürlich da ganz verschiedene Möglichkeiten. Und wenn man das Ganze als Spiel macht, was Anreize bringt, auch was heißt, jeder bringt was ein, du bist gleich viel wert, wir nehmen dich ernst, das ist wichtig, dann schaffen wir damit eben auch eine Kultur, wo die Mitarbeitenden sich nicht nur wie Mitarbeitende führen, die morgens kommen, abends gehen, sondern die eine Art Familie auch spüren, dort zu haben, an einem Ort, wo sie einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen.
Jetzt erlebe ich viele Führungskräfte, die reiben sich auf. Ne? Also oft gibt es ein bisschen Bashing, was ich nicht in Ordnung finde. Manches natürlich auch zu Recht, aber die reiben sich auf für ihre Teams, für sich, für ihre Mannschaft. Vergessen ihre eigene Gesundheit, das hatten wir am Anfang. Und jetzt kommt noch der Wunsch, guck mal ganz bewusst, wie du das im Team steuern kannst, wie du sowas unterstützen kannst. Ne? Das hat ja was, fängt ja mit mir an, mich bewusst zu verändern. Gibt von deiner Seite noch irgendwie so eine praktische Empfehlung, wie man sich da selbst, wie soll ich sagen, selbst muss motivieren, positiv disziplinieren, klingt irgendwie nicht positiv, ich habe keinen anderen Begriff gerade, aber wie kann man das gestalten? Ne? Weil er ist ja schon in der Mühle, er macht schon viel, er kämpft für das Unternehmen, kämpft für sein Team. Und ich glaube, das machen die meisten Führungskräfte. Ne? Und jetzt soll er noch eine Transformation und Nachhaltigkeit. Hast du eine Empfehlung? Ein Tipp? Also damit er sich selbst nicht verliert.
Also erstmal, finde ich, darf man ruhig schon sagen, ja, du hast absolut recht, Leadership ist nicht einfacher geworden. Es ist facettenreicher geworden. Es ist herausfordernder geworden. Wenn du Leadership richtig gut machen möchtest, dann musst du ein richtig guter Typ sein. Will heißen, dann musst du auch bereit sein, an dir zu arbeiten, zu wachsen, dich zu entfalten, auch mal an deine eigenen Wunden ranzugehen, wo es wirklich wehtut. Und was du gerade gesagt hast, finde ich spannend. Du sagtest auch so Disziplin, klingt ja so ein bisschen, ja. Aber Disziplin ist ein wichtiges Wort. Selbstdisziplin, auch zu wissen, wie viel darf ich mir selbst zumuten? Also wie viel darf ich auch von mir selber verlangen? Und wann ist gut, gut? Wann reicht's auch? Wann muss ich jetzt nicht bis 3 Uhr, 4 Uhr noch weiterarbeiten und mich um diesen und jenen noch kümmern? Sondern wo ist dann einfach auch mal Schluss? Wo geht's um mich? Wo geht es um meine eigene Gesundheit? Wo geht es auch um meine eigene Sicherheit, in mir zu ruhen, mit einer Intuition das festzustellen und die zu haben oder auch wieder zu bekommen? Das ist total wichtig. Und es ist gerade wichtig, wenn man das Gefühl hat, jetzt geht's nicht, weil ich überschlag mich gerade. Es sind so viele Sachen zu tun. Ich gebe doch gerade alles. Genau in dieser Situation auf den Pausenknopf zu drücken und zu sagen, ja, stopp. Jetzt ist einfach mal Stopp, egal was draußen tobt, egal wer was von mir will, egal 97 E-Mails, 3000 Anrufe, egal. Jetzt ist einfach erstmal Pause. Gar nicht als Lösung, sondern auch als Verständnis, dass wir keine Motoren sind, die einfach nur mal wieder in die Steckdose müssen, sondern dass wir uns als Ressource sehen dürfen, die ganz viel Behutsamkeit auch braucht. In der Pflege, Sorge, in der Zeit auch, wo wir mal nichts tun. Und wir müssen jetzt noch gar nicht mal uns spirituell fühlen, um zu verstehen, dass wir Wesen sind, die aus mehr bestehen als eben der Kopf da oben und oder der Körper, sondern dass da ganz viel anderes noch gepflegt und unterstützt werden darf. Emotionale Stabilität, Imagination, die wachsen darf, die Raum braucht im Inneren, Freiräume, die ich mir manchmal auch erkämpfen muss. Für etwas, nicht gegen etwas.
Sehr persönliche Frage. Wie nimmst du dir denn Freiräume bei dem Pensum?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Pausen das sind, die mein Erfolg sind. Und dass die Krisen das sind, die mein Wachstumsfaktor sind. Und die Momente, wo es mir nicht gut ging, wo ich verstanden habe, dass es jetzt anders werden darf. Dass ich nicht im System weitermache, sondern dass ich das System breche. Unbequem, hart, tut weh, ja. Aber ich glaube, dass es gerade diese ehrlichen Momente gewesen sind und auch heute weiterhin sind, wo ich bewusst in nicht nur sozusagen the unknown gehe, sondern ich gehe bewusst da rein, wo es unkomfortabel ist, wo ich eigentlich am liebsten sagen würde, nein. Oder wo ich sagen würde, geht jetzt nicht, nicht jetzt, komm. Und einfach am liebsten weitermachen würde. Und ich habe mittlerweile so einen Knopf, wo ich weiß, so einen inneren Knopf, nie. Wenn alles in mir schreit, mach weiter. Und alles in mir schreit, nein, keine Pause jetzt, nicht jetzt. Und alles in mir schreit, es geht jetzt eigentlich nicht mehr. Genau dann ist dieser Zeitpunkt, um Pause zu machen, um zu gucken, wie geht es denn komplett anders, mich auf den Stuhl gegenüber zu setzen und einfach mal mir anzugucken, was macht ihr denn da so? Und ich glaube, dass es bei mir auch die Erfahrung ist, wie zum Beispiel im Krankenhaus, wo ich 2 Jahre im Krankenhaus war. Das macht dich ein bisschen demütig, ein bisschen dankbar für das, was Leben heißt. Für einen Moment, den du draußen einfach nur großartig findest, weil sich ein Blatt bewegt, das du sehen kannst, weil du spürst, mich gibt's noch. Und wo du merkst, Leben das ist etwas, was viel größer ist als ich. Und das ist etwas, was viel kostbarer ist, als im Hamsterrad zu bleiben und weiterzumachen, weil man das so tut. Ich glaube, dass das mir extrem viel Wachstumskraft gegeben hat, gerade in dem, was ich gerade sagte, dunkelsten Moment, wo irgendwann nach 2 Jahren Krankenhaus eben auch der Moment kam, wo die Ärzte 2 vor mir standen und sagten, 2, 3 Tage noch, rufen Sie jetzt mal den Priester, wir können das für Sie machen. Und Ihre Familie sollten Sie auch informieren. Und ich gedacht habe, nein, einfach nein. Und dann mir die Pause gegeben habe und gesagt habe, wenn es so sein soll, dann kann ich mir jetzt auch die 2 Stunden mal eben nehmen, wo ich gar nichts tue und einfach mal überlege. Und um danach mit Ideen zu kommen, die ganz anders waren, was eigentlich Realität hieß, die gerade von 2 weißbekittelten Männern geschaffen wurde für mich und eigentlich endgültig sein sollte, nämlich Zukunft. Eine Zukunft, die es noch nicht gab, die ganz anders aussehen könnte. Im Rollstuhl, auf Krücken, keine Ahnung. Nicht im Top-Management hin und her flitzend, auf High Heels, im Pencil Skirt, irgendwelche Märkte eröffnend, sondern ja, vielleicht einfach im Stuhlkreis mit Studierenden um mich herum. Ganz anders, irgendwo anders auf dieser Welt. Und dass diese Zukunft sein darf und ihren Platz haben darf. Und das habe ich in dem Moment verstanden. Und ich glaube, es ist auch so, wir sind ja häufig in unseren Routinen drin. Und du kennst das auch, wenn man in lebensbedrohlichen Situationen ist, dann gibt es diesen Knopf und der Knopf, der Reset-Knopf, der kann uns retten, aber der rettet uns ins alte System. Und auch wenn er kurzzeitig uns das Gefühl gibt, dass wir raus sind, weil wir einmal draußen waren, dann sind wir ganz schnell wieder drin in unseren alten Fährten. Die retten uns vermeintlich, sie helfen uns vermeintlich und sie tragen uns, weil sie sich bequem anfühlen und warm und bekannt. Aber sie sind eine Gefahr für uns, weil genau das eben nicht passiert. Unseren Pfad, unseren Weisheitspfad, den wir geschenkt bekommen haben, den wiederzufinden und daran anzuknüpfen und zu sagen, ja, da wo es piekt, da gehe ich hin. Da wo ich nicht weiß, wie es wird, da mache ich weiter. Da wo ich denke, silly idea, da gucke ich einfach mal hin. Und ich glaube, es ist ganz wichtig und das hat mir viel geholfen, ich komme aus einem System, das sehr patriarchalisch ist. Und gleichzeitig war da auch immer ein bisschen Verspieltheit versteckt, die nicht sein durfte. Ich habe für mich sie wieder ausgegraben und habe verstanden, dass der kleine Humor und der kleine Gedanke an was Albernes und das Spielen manchmal der sein kann, der einfach wieder auch zeigt, wofür es sich zu leben lohnt oder dass es alles mal ganz anders machen, etwas ist, was wir uns nicht verbieten sollten, weil wir nie zu alt für sowas sind.
Herzlichen Dank für die sehr persönliche Antwort, Annabelle. Und ich glaube, das war jetzt gerade der Gänsehautmoment der heutigen Folge. Habe ich zumindest hier im Raum gespürt. Und ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht es ähnlich so. Also Dankeschön für die sehr ehrlichen Einblicke. Und wer dich noch nicht so genau kann, guckt in die Vita, dann erklärt das vielleicht das Letzte, was noch an Fragen offen ist, was dich im Leben sehr, sehr stark geprägt hat. Jetzt kommt ein harter Cut, ehrlicherweise.
Oh Gott.
Irgendwie ist der ganz schlecht, aber da fehlt mir gerade die Sensibilität. Aber wir müssen natürlich auf das Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung, passt gerade gar nicht in den Raum, ehrlicherweise überhaupt nicht. Aber vielleicht ist es gerade genau das. Auch da ist da deine Expertise, ne? So, und wir waren vorher bei Führungskräften, jetzt können wir sagen, es wird ja alles einfacher. Wenn die künstliche Intelligenz erstmal zuschlägt, wird das alles viel einfacher und viel lockerer. Ähnlich wie bei Digitalisierung, erinnert mich so 20 Jahre zurück. Ja, können wir darüber diskutieren, aber wir wollen gar nicht nach hinten gucken, sondern nach vorne. Und du sagst immer, das gehört unverwunden zusammen, ne? Also, und warum gehört für dich also digitale und nachhaltige Transformation so untrennbar zusammen?
Ich glaube, digitale Transformation ohne Nachhaltigkeit produziert einfach nur mehr Beschleunigung, aber nicht mehr Sinn. Mehr Beschleunigung sehen wir jetzt schon, wie wir damit klarkommen. Ich hatte gerade schon mal gesagt, die Prozente oder die drastischen, dramatischen Zunahmen an Depressionen sind erschreckend, wenn man sich die Zahlen in der Welt anguckt. Und ich glaube einfach, Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung bleibt langsam und teuer. Geht auch, aber macht auch Fehler. Und ich glaube, erst gemeinsam können beide ihre Wirkung so richtig zusammen kraftvoll entfalten. Daten machen Nachhaltigkeit messbar, KI macht Prozesse einfach effizienter und Plattformen vernetzt einfach Akteure digital viel besser, als wenn man es nur auf dem Papier zum Beispiel hat oder nur in seinem kleinen Dorf irgendwie hat. Und ich sag mal, umgekehrt gibt Nachhaltigkeit der Digitalisierung eine Richtung, einen Wertekanon, eine Basis, eine Kraft, die mehr ist als binäre Codes zum Beispiel. Und was wir tun können, wird durch Technologie bestimmt. Aber was wir tun sollten, wird durch Verantwortung bestimmt.
Verantwortung für Menschen ist ein gutes Stichwort. Du betonst es immer wieder. Eigentlich de facto zieht sie wie ein roter Faden durch alle Antworten. Finde ich sehr, sehr gut an der Stelle. Jetzt verändert sich natürlich Arbeit, ne? Durch KI gerade rasend schnell. Ich glaube, da wird auch so der eine oder andere verloren. Deswegen ist natürlich die Frage, wie sieht für dich die Arbeitswelt aus, in der Menschen ihre Potenzial wirklich entfalten können? Und zwar ganz bewusst mit dem Zukunftsblick, mit diesen vielen Veränderungen, mit der Gefahr der Beschleunigung, mit der Digitalisierung, die sicher nicht jeder versteht. Ja.
Also ich muss sagen, ich finde diese Diskussion zur neuen Arbeitswelt teilweise ein bisschen albern. Wenn wir diskutieren, ob 39 oder 40 Stunden, wie eingecheckt wird und ausgecheckt wird, dann haben wir immer noch nicht verstanden, dass diese Arbeitswelt der Zukunft eine total andere ist und sein muss. Um Menschen weiterhin in Zukunft auch ein gutes Auskommen zu bescheren, Sinn im Leben zu geben. Wir haben eine komplette Umkehr, die schon gestartet ist in der Arbeitswelt. Und so, wenn wir es nicht begreifen, dann werden ganz viele Menschen darunter leiden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Human Resources nicht Human Resources ist. Es geht darum, dass wir Arbeit nicht als Selbstausbeutung begreifen. Es geht aber auch darum, dass wir begreifen, dass es eben um echte Eigenverantwortung geht. Es geht um psychologische Sicherheit und es geht um eine wirklich lernfreundliche Fehlerkultur, die ernst genommen ist und nicht ein Fake ist, weil man das gerade so irgendwie in irgendeinem Magazin so schreiben sollte. Wo Gesundheit und Fokus, aber auch wo Sicherheit und wo Erholung Produktivitätsfaktoren sind. Da, glaube ich, ist die Umkehr am Start und nicht eben als Kosten. Darum geht es, glaube ich, einfach. Und in dieser Welt können eben digitale Tools Routinearbeiten abnehmen. Ja, perfekt. Damit eben Menschen das tun können, was sie eben, ja, was sie, wofür sie gemacht sind. Probleme lösen, kreativ denken. Aber auch Beziehungen gestalten. Und wir müssen aber dabei schauen, dass wir bestimmte Menschen eben nicht hinten dran lassen, dass die nicht hinten rüber kippen, dass die bei uns bleiben dürfen, dass auch die Arbeiten verrichten können, die für sie ebenso sinnstiftend sind. Und da gibt es Sozialunternehmen, die dieses tun, die eben auch repetitive Arbeiten für diese Menschen haben, die auch diesen Menschen eben einen Sinn geben und sie als Teil der Arbeitswelt belassen, die ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie sinnstiftend ihr Leben gestalten.
Lass uns noch auf einen anderen Punkt kommen. Bildung und Zukunftskompetenzen ist ja zentral bei den Veränderungen. Ne? Also lebenslanges Lernen, Kreativität, Umgang mit Unsicherheiten, die sicher nicht abnehmen werden. Das würde mich stark wundern. Und zwar nicht nur für High Potentials, sondern du sprichst immer über die Breite der Menschen, der Bevölkerung. Was sind so für dich, und du bist da ja auch Expertin, konkrete Lernformate oder Methoden, wie man Skills systematisch Menschen mitgeben kann auf diesen Veränderungsweg? Und das ist ja wahrscheinlich ein lebenslang und nicht nur am Anfang des Lebens. Die ersten, keine Ahnung, wie sind es jetzt, 30 Jahre meistens und dann bleibt man da, wo man ist.
Absolut. Forschung hat ja auch zum Beispiel ergeben, dass man das Risiko der Demenz oder auch Alzheimer um 30% sinken kann, wenn man den Kopf mit Gehirntätigkeiten weiterhin versorgt und dafür sorgt, dass da Gehirntätigkeit ist und man Rätsel löst oder irgendwie sich damit beschäftigt. Wenn wir aufs andere kommen, bin ich sehr stark für kurze und dichte Formate, also sogenannte Learning Sprints. Das ist eine gute Möglichkeit, eben Peer-Learning in kleinen Gruppen oder auch so Shadowing von Entscheidungen zum Beispiel oder Reflexionsschleifen mit einem klaren Transfer dabei in den Alltag hinein. Wichtig ist immer, es muss verfügbar sein, es muss greifbar sein, es muss plastisch, es muss nachvollziehbar sein, bloß nicht zu theoretisch. Und ich glaube, es ist wichtig, auch Zukunftskompetenzen wie eben Umgang mit Unsicherheit oder Kreativität oder auch digitale Souveränität, das entsteht nicht im Frontaltraining, sondern das entsteht eben im begleiteten Tun, im Erfahrungslernen und auch im von Fehlerkultur geleiteten Lernen.
Also du wärst schon dabei zu sagen, man macht das ganz bestimmt, einen bestimmten Skill, den man entwickeln will, und macht das eher komprimiert als fortlaufend, damit das richtig verstanden?
Nein, also auf jeden Fall fortlaufend, aber in kurzen, dichten Formaten. Also nicht den riesen Monster-Elefanten, der nicht durch die Tür passt und wo man irgendwie dann schläft, einschläft nach irgendwie der halben Stunde oder der Stunde, sondern wo man eben einfach erfährt, kleine, kurze, dichte Dinge, die einfach zwischendurch eingebaut werden können, die auch vernetzen von kleinen theoretischen Einheiten direkt eben praxisverifiziert werden. Und auch mit Interaktion versehen werden. Weil keiner sitzt gerne lange vor der Screen und guckt und nimmt einfach auf, ohne irgendwie Austausch oder auch zu gucken, wie das Ganze denn in den Alltag umgesetzt werden kann.
Ich habe jetzt die ganze Zeit den Elefanten vor Augen, der nicht durch die Tür passt.
Das ist hier wird es klappen, oder?
Ja, das wird
Baby-Elefant.
Ich glaube, der muss schon ein kleiner Elefant sein.
Kleiner rosa Elefant vielleicht.
Ich hätte noch eine ganze Menge Fragen, aber wir haben ja quasi schon die Folge 2 und 3 festgelegt.
Stimmt.
Also geht ja schon. Also deswegen kann ich heute mal ganz entspannt sein, weil ich sehe schon wieder, die Zeit ist schon wieder sehr, sehr weit fortgeschritten. Aber ich hätte schon gern noch einen Call to Action für unsere Hörerinnen und Hörer am Ende unserer Folge. Also
Kriegen wir hin,
glaube ich, bin mir ziemlich sicher. Viele wissen ja, was richtig ist, ne? Also wenn man so Umfragen hört, vielleicht nicht in der Tiefe, aber grundsätzlich schon. Und wenn man fragt, würdest du gerne die Transformation unterstützen? Möchtest du nachhaltiger sein? Möchtest du eine Zukunft für deine Kinder und Enkel? Da sagen 80% ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja.
Du musst aber die Frage nur so stellen, dass die Leute verstehen, was es ist. Ne?
Ja, aber die Frage ist, warum passiert trotzdem so wenig? Also was wäre dein Call to Action in diese Richtung, den ich gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollte?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns liebevoll ständig hinterfragen, aber liebevoll, dass wir mit uns nicht zu kritisch und negativ umgehen, sondern dass wir verstehen, dass Nachhaltigkeit eine Zukunftschance ist. Eine Zukunftschance für eine Welt, in der wir leben möchten. Und dass es total Spaß machen kann, wenn wir uns diese Welt, in der wir leben möchten, wenn wir uns die vorstellen. Also wie toll soll diese Welt aussehen? Wie wollen wir da miteinander umgehen? Wie soll Arbeit da aussehen? Wie wollen wir in unserer Beziehung, zu Hause, in der Familie, mit Freunden umgehen miteinander? Was soll das bedeuten? Was wünschen wir uns da? Und dann merken wir einfach auch, was uns treiben kann und wie wir reagieren auf Dinge, die auf uns zugeflogen kommen. Und statt einfach zu reagieren und das Gefühl zu haben, dass wir in einem Online-Spiel sind, wo ständig was auf uns zugeflogen kommt, was wir abwehren müssen, wissen wir dann ganz genau, mit welchem Wertekanon, aber auch mit welchen Antworten, mit welchen Grundlagen wir dem begegnen. Und dann aus all dem etwas Positives für uns ziehen können, anstelle uns eben darauf einzulassen, dass wir die negativen Schwingungen, dass wir die Krisen, dass wir die Infos über Kriege alle einfach bei uns aufnehmen lassen und uns Energie ziehen lassen. Denn das bringt uns nichts. Es bringt uns etwas, wenn wir genug Energie haben zum Bewegen nach vorne, nicht zum Kritisieren dagegen.
Ich glaube, jetzt träumen alle schon ihre Zukunft gerade.
Das wäre toll.
Weniger mit dem Krieg, aber mit dem allen davor sehen die positiven Bilder. Ich würde sagen, wir lassen einfach alle daran weiter träumen und hoffentlich auch was tun, dass sie es selbst beeinflussen können. Und wir machen einfach dabei die 5x5, die werden dir nicht erspart bleiben, die einen Gästen. Einfach sozusagen eine kurze Antwort, eine kurze Ergänzung der Sätze. So, also kommen wir zu den 5x5 Fragensätzen mit Professor Dr. Annabel Tennes von Hartburg. Liebe Annabel, du stehst für
eine mutige, verantwortungsvolle und gesunde Zukunft. Das heißt also mutig denken, klar handeln und Menschen stärken.
Nachhaltigkeit heißt für dich?
Die Freiheit, auch in 20 Jahren noch gute Entscheidungen treffen zu können. Als Mensch, als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals
bewusst billig einkaufen, obwohl ich weiß, dass andere dafür den vollen Preis zahlen, mit ihrer Gesundheit, ihrer Umwelt und mit ihrer Würde.
Folgende Frage, Enrico, hast du mir noch nicht gestellt. Also du darfst dir selber eine Frage stellen.
Was passiert, wenn wir nichts tun?
Deine Antwort darauf?
Ich bin ein positiver Mensch, ich bin Rheinländerin. Ich möchte mir das nicht vorstellen. Und ich werde alles dafür tun, dass das nicht passiert.
Genau das lassen wir so stehen. Wow, was für eine Energie, liebe Annabelle, nicht nur bei der Aufzählung, sondern im gesamten Gespräch mit einem sehr, sehr persönlichen Moment. Ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch, für diese klare, kraftvolle Sicht auf Nachhaltigkeit und Transformation, das Mutmachen, weg von abstrakten Begriffen hin zu konkreten Hebeln, zu Mindset, zu Messbarkeit, zu Handlungsschritten. Ich glaube, sehr, sehr konkret, ob es über digitale Souveränität, gemeinschaftliches Denken oder gesamtsystematische Perspektiven gibt. Alles habt ihr heute hier gehört in der aktuellen Folge von 5 nach 12. Also nachhaltige Transformation ist kein Projekt, das man irgendwann mal abschließt. Die ist Wettbewerbsfaktor, eine Führungsaufgabe. Da haben wir ganz oft drüber gesprochen. Sie ist Haltung, sie ist eine Entscheidung. Und sie beginnt nicht irgendwo da draußen mit irgendjemandem da draußen, sondern mit uns selbst. Liebe 5 nach 12 Community, was sind eure Gedanken zur Lösung? Teilt sie gerne auf LinkedIn, teilt sie unter den Kommentaren auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Jetzt auch auf YouTube findet, werdet ihr uns auch finden mit dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Annabelle, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich sage vielen Dank.
Und denkt alle daran, Zukunft passiert nicht einfach, wir gestalten sie. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.